Salome, Leles Mutter, war eine schlanke Frau mit einem ausdrucksstarken Gesicht und leidenschaftliche Bredomanin. Sie wurde in Tiflis geboren, als Tochter zweier Kriegshelden. Ihr Vater war General der sowjetischen Armee und ihre Mutter eine der ersten Kampfpilotinnen im Zweiten Weltkrieg. Das bedeutete, dass die Familie privilegiert war. Die Lebensmittel wurden selbst in Zeiten der Essensmarken nach Hause geliefert. Sie machte Urlaub auf den Basen für Militärangehörige, hatte Zugang zu Importwaren, ein Auto, Telefon und vor allem Verbindungen. Salomes Eltern verstanden sich darauf, ihren Genossen in Moskau Pakete mit selbst eingelegtem Gemüse, Marmeladen, georgischen Wein, Trockenfrüchten, aserbaidschanischen Kaviar, Nüssen und armenischen Cognac zukommen zu lassen und wurden dafür reichlich entlohnt. Salomes Erziehung war streng und Janis jung, wobei auf Werte gesetzt wurde, die aus der Vorkriegszeit stammten. Salome lernte, ihren Rücken gerade zu halten, mit Waffen umzugehen und Fahrzeuge zu lenken. Sie lernte außerdem Französisch, Russisch und Georgisch sowie Tanz und Klavier. Salomes Tochter sollte ebenfalls eine gute Ausbildung bekommen, weshalb Lele schon im frühen Alter Ballett- und Klavierstunden erhielt. Da die Musiklehrerin keine allzu große Hoffnung an Lele setzte, beschloss Salome, aus ihrer Tochter eine Ballerina zu machen. Eine von Leles ersten Erinnerungen war die ans Tanzen, wie sie im Wohnzimmer ihres Hauses stand und sich plötzlich ihres Atems und der Musik bewusst wurde. Da war sie 3. Salomes Erziehungsmethoden waren indessen zweifelhaft. Ihre Ehe kriselte und sie war froh, wenn das Kindermädchen ihre Tochter vom Hals hielt. Nahm sie sich dennoch Zeit für Lele, wollte sie diese nicht verschwenden und ließ sich detailreich über ihre Fortschritte im Ballett informieren, telefonierte mit den Lehrerinnen und vergaß nicht, ihnen regelmäßig Blumen und französisches Parfum zu schicken. Lehrerinnen waren für sie etwas, das man wunderbar in den Griff bekommen konnte, Ehemann und Tochter dagegen nicht. Salome vermutete, dass ihr Mann sie regelmäßig betrug und verließen genauso regelmäßig mit lauten Szenen und viel Pathos. Sie pendelte deswegen zwischen der Wohnung ihrer Eltern in Tiflis und der ihres Mannes in Baku. Natürlich gönnte sie sich auch Ausflüge in andere Wohnungen, vornehmlich in die Schlafzimmer berühmter Musiker und Maler. Immerhin fungierte Salome als die Muse der gesamten südkaukasischen Kulturlandschaft. Wenn Salome nach mehreren Wochen ihre Tochter wiedersah, überkamen sie Gewissensbisse und sie versuchte krampfhaft, die verlorene Zeit aufzuholen. Sie floch Lele Zöpfe, nahm sie mit ins Ballett, stellte ihre 7-jährige Tochter auf die Waage und fertigte strenge Diätpläne an. Brot und Süßigkeiten waren verboten, genauso Säfte und Nägelkauen. Kurzum, Salome wollte Lele zu einem verantwortungsbewussten, sowjetischen Wesen erziehen. Lele boykottierte den guten Willen ihrer Mutter, schwänzte die Ballettstunden, stopfte sich mit Kuchen voll und versuchte immer wieder, von zu Hause wegzulaufen, weshalb Salome drohte, sie ins Kinderheim zu stecken. Dennoch, Lele liebte das Tanzen und sie hatte tatsächlich Talent. Das war etwas, was alle außer Lele selbst wussten, denn sie hatten sich im Stillen darauf geeinigt, es dem Mädchen nicht mitzuteilen. Leles erste Ballettlehrerin, eine hochgewachsene Frau mit winzigem Bauchansatz und nachlässig blondiertem Haar, lehrte ihre Schülerinnen vor allem, dass Ballett kein Beruf für Schwächlinge war. Lele wurde dazu erzogen, mehr als andere zu leisten. Der Wille zum Funktionieren wurde allmählich zum Fundament ihrer Persönlichkeit. Mit 10 Jahren legte Lele die Aufnahmeprüfung am Choreografischen Institut ab, das zum Bolschoi-Theater gehörte. Sie wusste genau, was sie tat. Das Bolschoi war das russische Staatswappen schlechthin. Die Zaren machten die Tänzer zu den Eleven und zu den Angehörigen der imperialen Familie. Und die UdSSR machte aus ihnen ein Propagandawerkzeug. Die Meldungen über die Erfolge der Truppe im kapitalistischen Westen lasen sich wie die Frontberichte der Roten Armee nach der Schlacht um Stalingrad. Lele kannte sie alle. Dafür hatte Salome umsichtig gesorgt.
Du hast vorgelesen, dass Salome erzogen wurde wie ein Junge. Mhm. Vielleicht erzählst du ein wenig über das Frauen- und Männerbild, was doch noch relativ genormt ist.
Soviel ich weiß, war das natürlich in Russland und vor allem in der UdSSR natürlich immer noch sehr klassisch. die Frau sollte zwar immer mitarbeiten und sie konnte zwar auch Chemikerin werden oder Fabrikarbeiterin oder Ärztin, aber trotzdem, sobald sie nach Hause kam, musste sie sich natürlich immer noch um den Haushalt und die Kinder kümmern.
Und das ist heute noch so oder hat es sich geändert?
Ich glaube nicht, dass sich das geändert hat.
Ein Grund dafür ist ja dann auch, dass Leyla und Altay diese Ehe eingehen müssen, weil bei diesem strengen und rigiden Rollenverständnis es nicht möglich wäre, dass ein Mann schwul, eine Frau lesbisch wird.
Ich meine, natürlich hängt das auch mit dem Rollenverständnis zusammen, aber ich glaube, Homophobie ist nochmal etwas ganz anderes, was auch in der Sowjetunion zwar immer verbreitet war und auch sehr verbreitet, aber es ist trotzdem, glaube ich, was nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und vor allem auch in den letzten 5 Jahren in Russland passiert, ist es ja nochmal um einiges heftiger, als es jemals gewesen ist, soweit ich weiß. Und in der Sowjetunion wurde es immer verschwiegen. Also Homosexualität existierte nicht als Begriff. Und man wusste es vielleicht, manche wussten, dass es auch sowas gibt, manche haben es ihr Leben lang nicht erfahren, sondern nur durch irgendwelche Gerüchte. Also man konnte tatsächlich, wenn man komplett ignorant war, sein Leben so verbringen, dass man das Wort niemals gehört hat und auch niemals von jeglichen Aktivitäten dieser Art gewusst hat. Dazu gehörte natürlich auch ein gewisses Selbstverständnis dazu, aber das war möglich. Und es wurde in den Büchern zensiert und auch in den Filmen natürlich, wie grundsätzlich jegliche Art von Sex und jegliche Art von nackter Haut. Das gab es, glaube ich, das erste Mal erst 1990, dass tatsächlich eine nackte Frau im Fernsehen gezeigt wurde, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt ist es natürlich, wird eine Minderheit kreiert und systematisch ausgeschlossen seit neuestem. Also es gibt jetzt seit ein paar Tagen eine neue Gesetzesvorlage, wonach wahrscheinlich Homosexuelle, Transgender-Leute gar nicht mehr Auto fahren dürfen.
In Russland?
Ja.
Ja.
Ja. Großartig.
Aber es war in Russland war zumindest männliche Homosexualität kriminalisiert. Also
ja, jetzt auch.
Ja. Also. Nee, weil du sagtest, man wusste nichts davon.
Das wurde immerhin unter Verschluss gehalten. Es wurde nicht so, dass es zum Beispiel jetzt kann man, glaube ich, den Fernseher nicht anmachen, ohne dass es ein Bösewicht einem entgegenstrahlt vom Bildschirm, wozu wir früher die Nazis hatten. Also es gab ja unendliche Wiederholungen von den ganzen Filmen über den Zweiten Weltkrieg. Also was praktisch früher waren die Faschisten die Bösen und jetzt sind es die Homosexuellen.
Klar.
Aber grundsätzlich eine Denkweise hat sich nicht allzu viel geändert.
Kommen wir auch bei dir nochmal zur Sowjetunion und dem, was es für Grundlagen geschaffen hat fürs jetzige Denken. Da ist auch deine zweite Leseprobe eine Vorstellung dessen, wie du die Sowjetunion erlebt hast. Und vielleicht liest du die jetzt?
Nicht ich, die Figuren.
Die Figuren, Entschuldigung, ja.
Das sich hauptsächlich auf die Zeit, also es wird halt aus der Sicht zweier Mädchen wahrgenommen. Und das bezieht sich, weil meine Kindheit war halt schon 80er und das ist 60er, 70er vor allem. Für Daria und mich bedeutete die Sowjetunion die ständigen Trauermärsche und Beerdigungsprozessionen, wenn greise KP-Herren zu Grabe getragen wurden. Nelken überall, makabre Schauen, übertragen von allen Fernsehkanälen. Für uns bedeutete die Sowjetunion die ewigen Sommerlager, die Pioniershalstücher, die Teeplantagen, Imkereien und Kolchosen. Die weißen Strümpfe aus China, die Gobelins mit Jagdszenen an den Wänden, die Mischka im Norden Schokoladenbonbons, die Estragon-Limonade, die bunten Plastilinklötzchen mit Fröschchen drauf, das gelbe Kinder-Kracker-Shampoo, die Start-Rasiercreme von Großvater, der Puder mit dem Katzenkopf, der im Badezimmerschrank lag und den wir nicht benutzen durften, die Körperlotion Hygiene, das Parfum Rotes Moskau von Stasia, das nach Altsein roch und Kopfschmerzen bereitete. Die geruchlose braune Waschseife, die auch wirklich die Waschseife hieß. Es waren die braunen Schuluniformen aus Moskau, die für Wohlstand standen und die identischen, aber gröber geschnittenen Uniformen, die man in Tbilisi herstellte, die all die trugen, die keine Direktoren, Professoren und Kommissare als Eltern hatten. Es waren die dicken Frauen mit weißen Schürzen, die in Kantinen, Lebensmittelläden, Cafés und auf Hotelfluren und vor den Malzbiertanks saßen. Es waren die blau-weißen dreieckigen Kefirpackungen, die Milch in Glasflaschen, beides zu kaufen in den Gastronoms der Stadt, die ansonsten nur ein recht überschaubares Angebot aufwiesen. Sowjetunion, das bedeutete leckere Kondensmilch, die wir heimlich schleckten, und eklige Fischkonserven. Es waren die roten, mit dem Lenin-Kopf versehene Arbeits-, Renten- und Komsomol-Ausweise, die Spiele, die solche Namen trugen wie der Denker oder der junge Uhrenmacher. Das begehrteste Spiel jedoch war der junge Chemiker, um das meine Schwester und ich uns ständig stritten. Es waren der Mann und die Frau, die einen Hammer und eine Sichel umklammert hielten, das Erkennungszeichen fast jedes sozialistischen Films, wie der brüllende Löwe bei MGM. Es waren Chiburaschka und Winnie-Pooh, denn wir Winnie-Pooh aussprachen, Figuren aus sozialistischen Zeichentrickfilmen. Es waren die ätzenden Schneeanzüge, die uns unsere Mutter im Winter packte und die man ganz ausziehen musste, wenn man pinkeln wollte. Ebenso die kratzigen Wollstrümpfe. Es waren der Mischa-Bär mit dem Medaillengürtel, das Maskottchen der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Dieser Bär lebte in Form von allen möglichen Spielsachen auf Fahnen, Tellern und Tassen noch viele weitere Jahre nach der Olympiade in fast jedem sozialistischen Haushalt weiter. Es waren die gelben Gigolis, die schwarzen Wolgas und die weißen Ladas, die roten Plastiksterne, Sticker, die man sich in die Brust haften konnte mit dem Foto von Lenin als Baby oder Kind, Alter nicht wirklich definierbar. Es war die Sendung Illusion jeden Samstag im ersten georgischen Staatskanal, wo ausländische, manchmal zensierte, teilweise gekürzte Filme gezeigt wurden, zum Beispiel Klassiker wie Ein Herz und eine Krone, bei dem Stasia mal feuchte Augen bekam und manche mögen's heiß, bei dem Großvater aus vollem Herzen lachte. Es waren die Buskinos, Busse, die durch die einzelnen Stadtteile fuhren, wie Eiswagen klingelten, dann für geringes Geld meist Jugendliche aufsammelten und dort Liebesfilme zeigten. Ganz weit oben in der Top 10 der Buskinos stand natürlich die Angelique-Serie aus den 60ern. Daria und ich stritten uns ständig darüber, ob unbezähmbare Angelique besser war oder Angelique und der Sultan. Danach erst folgte auf der Liste der Graf von Monte Cristo und die ganzen Bollywood-Streifen. Sowjetunion war jeden Abend Vremja und der Fernsehsprecher mit den dicken Brillengläsern, der alle Nachrichten vortrug, als würde am nächsten Tag die Welt untergehen. Sowjetunion war der rote Stern als Spitze des Tannenbaums, den man zu Silvester aufstellte. Sowjetunion war der Ort der Völkerfreundschaften und der Folkloretänze. Alle waren willkommen, außer den Ausländern. Denn sie waren Kapitalisten und in der ganzen Welt verhungerten Menschen, weil der andere Teil der Menschheit sich nur fürs Geld interessierte und andere verarmen ließ, damit er reich wurde. Das Ausland an sich, eigentlich egal welches, war Sodom und Gomorra. Alle dort nahmen Drogen und die Staaten interessierten sich nicht für die Bürger und ließen sie verrecken. Dort trieben es alle mit allen und zeugten Kinder, für die sich auch keiner interessierte und für die es auch keine Krippenplätze gab. Das Ausland war ein böser Ort, von wo bisher kein einziger Sowjetbürger je zurückgekehrt war. Das Ausland waren fiese Spione und Menschenhändler. Dort gab es weiterhin Sklaven und Wörter wie Völkerfreundschaft und Brüderlichkeit kannte man dort nicht. Dort herrschten nur die blanken brachialen Gesetze des Geldes oder die Illusion einer friedlichen Existenz durch die verlogene Religion, die ja bekanntlich Opium fürs Volk war. Man musste wachsam bleiben und den Ländern, die sich aus den Klauen des bösen Kapitalismus befreien wollten, helfen. Und die Länder, die sich daraus befreit hatten, waren unsere Brüder und Freunde. Und dorthin durften wir ja auch fahren. Wir durften in die Sowjetunion, wo wir im Prinzip ja bereits waren. Wir durften in die Mongolei, wir durften nach Jugoslawien, Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, in die Deutsche Demokratische Republik, in die Tschechoslowakei, nach Ungarn, wir durften nach Nordkorea, China, nach Kuba, nach Guinea, nach Südjemen, nach Somalia, in den Kongo, Madagaskar, Kambodscha, Laos, Äthiopien, Angola, Mosambik, Benin, Grenada, Nicaragua und Zimbabwe. Und als ich eingeschult wurde, durften wir auch nach Vietnam. Und bald sollten wir nach Afghanistan dürfen. Also hatten wir genug Freunde. Und die Länder mit dem bösen Kapitalismus, in die wollten wir eh nicht fahren. Was wollten wir denn in dem dekadenten, verzogenen, dem Untergang geweihten Westeuropa, ganz zu schweigen von dem allerübelsten Amerika? Was sollten wir in Frankreich, wo man Schnecken aß, oder in Italien, wo es nur von Mafiosi wimmelte und man einen alten Mann in einem weißen Kleid anbetete? Was sollten wir schon in Lateinamerika, Kuba ausgenommen, wo es Ungeziefer und Urwälder gab? Was sollten wir in Japan, wo man Frauen viel zu kleine Schuhe anzog, damit ihre Füße klein blieben? Was sollten wir in Skandinavien, wo man nicht mal einmal ordentlich saufen konnte? Was sollten wir im gefährlichen Amerika, wo Drogen auf den Straßen lagen und alle Menschen, die nicht reich waren, depressiv wurden und reihenweise aus dem Fenster sprangen, weil sie eben kein Väterchenstaat hatten, das sich um sie kümmerte und wo es von Schwarzen und Juden nur so wimmelte? Ja, sicherlich hatte man im kapitalistischen Ausland schon auch ein paar nette Sachen. Coole Musik und Filme, man musste nicht heiraten, um Sex zu haben oder eine gemeinsame Wohnung zu bekommen. Sie hatten dort eindeutig die besseren Klamotten. Und um irgendein Visum zu bekommen, musste man dort auch nicht wochenlang vor einem Intouristbüro kampieren. Und für ein Auto musste man auch nicht jahrelang auf einer Warteliste stehen. Aber was machte das schon? Freiheit war ja schließlich eine Definitionssache. Sie durften immerhin nicht mehr nach Vietnam und bald auch nicht mehr nach Afghanistan. Wir schon.